Stell dir vor, du blickst auf ein Unternehmen, das echte Rekordumsätze einfährt, also so über $35 pro Aktie, und es dann dennoch irgendwie schafft, in einem einzigen Jahr 62% seines gesamten Eigenkapitals, also quasi seines Nettovermögens, einfach in Luft aufzulösen.
Ja, das ist wirklich ein absoluter Wahnsinn, wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt.
Genau, das ist genau das Paradoxon, das wir heute entschlüsseln wollen. Wir betrachten heute Fox Factory, an der Börse unter dem Ticker Fox F zu finden. Und um zu verstehen, was dieses Unternehmen eigentlich so macht, versetz dich mal kurz in folgende Lage. Du sitzt am Steuer eines richtig mächtigen Ford Raptor. Die Reifen wühlen sich so durch eine unerbitterliche Offroad-Piste. Steine fliegen, der Motor heult. Oder halt du rast mit einem absoluten High-End-Mountainbike einen wurzelübersäten, steilen Trail hinunter, bei dem jeder Standard-Stoßdämpfer längst in seine Einzelteile zerfallen wäre. Aber du fühlst dich sicher, du hast die absolute Kontrolle und die Wahrscheinlichkeit ist extrem groß, dass die Dämpfung, die dir in genau diesem Moment sprichwörtlich den Rücken frei hält, von Fox Factory stammt.
Richtig. Und genau diese physische Kontrolle und diese krasse Performance hat dem Unternehmen ja über Jahre hinweg ein wirklich massives organisches Wachstum beschert. Aber, naja, die aktuellen Zahlen erzählen da momentan eine völlig andere Geschichte. Also eine von extremen Kontrasten.
Und genau da setzen wir heute bei unserer Analyse an. Wir haben hier nämlich einen Stapel super spannender Daten und Bilanzen von ValueForge aus dem Juli 2026 vorliegen. Unsere Mission bei diesem Deep Dive heute ist im Grunde herauszufinden, ist Fox Factory aktuell eine tückische Value Trap? Also eine klassische Wertfalle, in der Anleger ihr Geld unwiderruflich verbrennen. Oder blicken wir hier vielleicht auf eine gigantische Turnaround-Chance im Deep-Value-Bereich, einfach weil der Markt gerade völlig überreagiert?
Also, um diese Frage seriös zu beantworten, müssen wir echt erstmal das Fundament des Geschäftsmodells aufschlüsseln, weißt du? Fox Factory ruht im Wesentlichen auf drei gleich großen Säulen, die jeweils so etwa ein Drittel des Gesamtumsatzes von gut 1,4 Milliarden Dollar ausmachen.
Okay.
Verstehe. Und die große Diskrepanz, die wir heute untersuchen, zeigt sich eben ganz klar in der Gewinn- und Verlustrechnung. Der Umsatz ist eigentlich erstaunlich stabil geblieben, aber die Margen, die sind im Jahr 2025 völlig in sich zusammengefallen.
Wahnsinn. Aber bevor wir klären, wie man bei stabilen Umsätzen plötzlich Milliardenwerte vernichten kann, müssen wir echt erstmal den eigentlichen Motor dieses Unternehmens verstehen. Also, wie behauptet sich Fox Factory überhaupt in diesem Segment? Es wird da in den Dokumenten oft von einem Burggraben gesprochen, also einem strukturellen Wettbewerbsvorteil im Premium-Segment. Worin besteht der genau? Ich meine, reden wir hier davon, dass Fox einfach ein paar Stoßdämpfer in einer Holzkiste an Ford schickt und sagt, hier, schraubt die mal an eure Trucks?
Naja, wenn es so einfach wäre, gäbe es diesen Burggraben ja nicht. Fox Factory verfügt über das, was man in der Unternehmensanalyse als Narrow Moat bezeichnet. Also einen mittelstarken, aber extrem robusten Burggraben.
Okay, und wie entsteht der?
Der entsteht durch eine wirklich tiefe technische Einbindung bei den Originalherstellern, den sogenannten OEMs. Das ist eine jahrelange Co-Entwicklung. Also wenn Ford einen neuen Raptor plant oder Polaris ein neues Geländefahrzeug entwirft, dann sitzen die Ingenieure von Fox von der allerersten Konzeptzeichnung an mit am Tisch. Die Fahrwerke werden spezifisch für die exakte Gewichtsverteilung und Fahrzeugarchitektur dieses einen Modells entwickelt.
Warte mal, das muss ich mir ein bisschen greifbarer machen. Selbst wenn die das gemeinsam entwickeln, baut Fox am Ende doch irgendwie nur Hardware. Und was hindert denn jetzt einen Konkurrenten daran, diesen fertigen Stoßdämpfer einfach zu nehmen, ihn auseinanderzubauen, die Maße zu kopieren und ihn Ford dann für, sagen wir mal, 20% weniger anzubieten?
Die Software und die Elektronik. Nehmen wir mal das System LifeForce von Fox. Das ist eben nicht einfach nur ein mechanisches Rohr mit Öl und einer Feder drin. Das ist eine elektronische Ventilsteuerung, die Sensordaten nutzt, um sich wirklich in Millisekunden an den Untergrund anzupassen.
Ach krass.
Ja, und um das in ein Fahrzeug zu integrieren, muss diese Hardware von Fox direkt mit dem zentralen Bordcomputer des Autos, also der ECU, kommunizieren. Der Autohersteller muss tausende Zeilen Code schreiben und anpassen, damit das Fahrzeug und der Dämpfer wirklich eine Einheit bilden. Wenn ein Autobauer diesen enormen Integrationsaufwand einmal betrieben hat, dann tauscht er den Zulieferer echt nicht einfach aus, nur weil jemand anderes ein Stück Metall billiger fräst. Die Wechselkosten für den OEM sind da astronomisch hoch.
Ah, das leuchtet ein. Der Burggraben ist also eigentlich quasi in die Software und die Entwicklungszyklen der Autohersteller eingegossen. Das macht Sinn. Aber lass uns mal auf das Fahrradsegment schauen. Wie behauptet sich Fox Factory da gegenüber der Konkurrenz, speziell gegenüber SRAM im Premium-Segment? Ist das Fahrradgeschäft eigentlich strukturiert wie ein Duopol, ähnlich wie Boeing und Airbus bei Flugzeugen?
Genau das ist es. Bei den direkten Partnerschaften mit Marken wie Giant oder Trek schützt sich Fox durch ein extrem dichtes Netz an Patenten. Wir sprechen hier von einem echten Duopol an der absoluten Spitze des Marktes. Es gibt de facto zwei Giganten, Fox Factory auf der einen Seite und SRAM mit seiner Marke RockShox auf der anderen.
Mhm. Jeder, der schon mal ein High-End-MTB konfiguriert hat, kennt diese fast schon religiöse Entscheidung. Fox oder RockShox, oder?
Ja, absolut. Und Fox behauptet sich in diesem Duopol nicht über den Preis. Das ist ganz wichtig. Es ist ein reiner Innovations- und Patentkampf. Sie verteidigen ihre Preissetzungsmacht extrem aggressiv vor Gericht und eben im Labor. Sie haben erst kürzlich einen sehr zentralen Patentstreit gegen SRAM gewonnen.
Oh, echt?
Ja. Und das war ein massives Signal an die gesamte Branche. Niemand darf ihre Bypass-Dämpfungstechnologie einfach kopieren. Gleichzeitig werfen sie permanent neue Entwicklungen auf den Markt, wie die Podium Inverted Fork oder die 34 Factory Series Float X. Sie zwingen SRAM und den Rest des Marktes, technologisch ständig hinterherzulaufen.
Okay, das klingt nach einer extrem starken Position. Aber meine Logik sagt mir, wenn Fox bei Mountainbike-Gabeln derart massive Premiumpreise abruft, dann wird doch irgendwann ein findiger Ingenieur in Taiwan oder China diese Gabel nehmen, sie zu 90% der Qualität nachbauen und für 30% des Preises auf den Markt werfen. Passiert das nicht längst? Also wie gefährden neue Wettbewerber aus Asien diese Marktposition im Premium-Bereich?
Deine Logik ist da völlig korrekt. Und genau das passiert aktuell auch. Allerdings müssen wir hier echt scharf zwischen dem OEM-Geschäft und dem Aftermarket trennen. Die Mauer, von der wir gerade sprachen, die bröckelt nämlich genau im breiteren Aftermarket.
Also wenn der Endkunde selbst aufrüsten will.
Ganz genau. Wenn ein Konsument sein vorhandenes Bike oder seinen Truck aufrüsten möchte, der schaut heute sehr genau auf den Preis. Die asiatischen Hersteller holen technologisch massiv auf und bieten mittlerweile diese sogenannte Gute-Genug-Qualität. Und wenn ein asiatischer Konkurrent 85% der Performance für 40% des Preises liefert, dann erodiert das unweigerlich die Marktanteile von Fox in diesem Volumengeschäft. Der Preisdruck, der hier aus Asien auf Fox einprasselt, ist enorm und knabbert heftig an den Margen der Aftermarket Applications Group.
Und greifen die Ränder des Imperiums an. Aber ganz ehrlich, ein bisschen Preisdruck aus Asien erklärt doch niemals, wie eine operative Marge von ehemals knapp 13% im Jahr 2016 auf mickrige 3,26% im Jahr 2025 abstürzen konnte. Da muss doch noch was ganz anderes passiert sein. Wie beeinflussen diese massiven Verluste die langfristige Strategie? Da muss doch in der Buchhaltung was völlig aus dem Ruder gelaufen sein.
Das ist genau der entscheidende Punkt. Der asiatische Preisdruck ist eine operative Herausforderung. Der finanzielle Absturz von Fox Factory ist jedoch das Resultat einer völlig entgleisten, schuldenfinanzierten Expansionsstrategie, also eines regelrechten Kaufrausch.
Hoha.
Um das Ausmaß zu verstehen, schauen wir mal auf die Kapitalrendite, den sogenannten ROIC. Das ist die wichtigste Kennzahl, um zu sehen, wie effizient ein Management das Geld der Aktionäre einsetzt. 2016 lag dieser ROIC bei herausragenden 28%. 2023 hatte er sich bereits auf rund 10,5% halbiert und 2025 stürzte er komplett ins Bodenlose.
Also um das mal für uns zu übersetzen, die Kapitalrendite ist ja im Grunde der Zinseszins des Unternehmens. Das heißt, wenn Fox im Jahr 2016 $100 in ihr eigenes Geschäft reinvestiert hat, etwa in eine neue Fabrik für Dämpfer, dann haben sie damit $28 echten Profit generiert. Eine fantastische Maschine. Aber 2023 hat derselbe investierte Hunderter nur noch $10 abgeworfen. Das ist ja so, als würde ein extrem gut laufendes lokales Restaurant plötzlich anfangen, wahllos strauchelnde Diners am anderen Ende der Stadt aufzukaufen. Und plötzlich bricht der Gewinn pro Tisch im gesamten Unternehmen ein, weil das Kapital völlig ineffizient gebunden ist.
Das ist eine perfekte Analogie. Und dieses Aufkaufen von Diners war bei Fox Factory eben ein Kaufrausch auf Pump. Zwischen 2020 und 2023 nahm das Management rund 1 Milliarde Dollar an Schulden auf, um Unternehmen wie SCA Performance und Custom Wheelhouse in die Aftermarket-Gruppe zu integrieren. Man wollte einfach extrem aggressiv wachsen. Das absolute Meisterstück der Fehlkalkulation passierte dann aber im November 2023. Fox Factory kaufte ein Unternehmen namens Marucci Sports für unglaubliche 572 Millionen Dollar.
Warte, Marucci, das sind doch die, die primär Baseballschläger und Softballausrüstung herstellen, oder?
Richtig, genau die.
Das Management baut hochkomplexe Offroad-Fahrwerke und kauft dann eine Firma für Baseballschläger für über 500 Millionen Dollar. Wie hat man das denn den Aktionären damals verkauft?
Naja, die strategische Erzählung des Managements klang damals gar nicht so unlogisch, wenn man mal die Euphorie der Zeit bedenkt. Man wollte sich vom reinen Fahrzeug- und Fahrradzulieferer hin zu einem viel breiteren Premium-Sportartikelhersteller wandeln. Die neue Specialty Sports Group sollte quasi alles abdecken, was im Freien stattfindet. Und Marucci war in seinem Segment eine extrem starke Premium-Marke.
Okay, aber wo war dann der Haken?
Das Problem war das makroökonomische Timing. November 2023. Das war der absolute, von der Pandemie getriebene Höhepunkt des Outdoor- und Freizeitbooms. Fox kaufte exakt am teuersten Punkt des Zyklus. Nur wenige Monate später brach der gesamte Freizeitmarkt dramatisch ein. Die Händler saßen auf vollen Lagern, die Konsumenten hielten ihr Geld zusammen und die Bestellungen blieben einfach aus.
Oh je. Und genau hier stoßen wir wahrscheinlich auf diese völlig paradoxe Mathematik in der Bilanz 2025, die wir anfangs erwähnt haben. Der Umsatz je Aktie lag 2025 ja immer noch bei starken 35 Dollar. Die verkaufen ja weiterhin massenhaft Dämpfer. Wie wird also aus einem schlechten Zukauf ein Nettoverlust von über 13 Dollar pro Aktie in den Büchern, während das eigentliche Geschäft normal weiterläuft? Wo ist dieses ganze Geld hin?
Das Schlüsselwort hier ist Goodwill Impairment, also eine Firmenwertabschreibung. Wenn du als Unternehmen ein anderes kaufst, zahlst du fast immer deutlich mehr, als die reinen Fabriken, Maschinen und Lagerbestände tatsächlich wert sind.
Klar, wenn ich eine wahnsinnig beliebte Pizzeria für 1 Million Dollar kaufe, der Pizzaofen, die Tische und das Gebäude aber objektiv vielleicht nur 400.000 Dollar wert sind, dann sind die restlichen 600.000 Dollar dieser Goodwill. Das ist der Preis für die geheime Soße, den bekannten Namen und die treue Kundschaft.
Genau, so ist es. Du schreibst diese 600.000 Dollar als immateriellen Wert, also als Goodwill, in deine Bilanz, weil du fest davon ausgehst, dass diese treue Kundschaft dir in den nächsten Jahren entsprechende Gewinne bringt. Bei Fox und Marucci war dieser Goodwill natürlich gigantisch. Doch wenn nun der Markt einbricht, die Kundschaft ausbleibt und die gekaufte Pizzeria plötzlich tiefrote Zahlen schreibt, dann klopfen die Wirtschaftsprüfer an. Die strikten Buchhaltungsregeln zwingen das Management zu einem harten Realitätscheck. Sie mussten sich eingestehen, dass diese geheime Soße von Marucci ihnen niemals die Gewinne bringen wird, für die sie bezahlt haben.
Und dann müssen sie die 600.000 Dollar aus der Pizzeria-Analogie einfach aus der Bilanz streichen.
Exakt. Für Fox Factory bedeutete dieser Realitätscheck im Jahr 2025 eine gigantische Abschreibung von 557,3 Millionen Dollar. Dieser Betrag wurde einfach aus der Bilanz radiert. Wichtig zu verstehen, das ist ein sogenanntes Non-Cash-Event. Es flog in dem Moment kein Bargeld physisch aus dem Fenster. Das Geld war ja schon 2023 beim Kauf geflossen. Aber buchhalterisch vernichtete diese Wertberichtigung auf einen Schlag 62% des gesamten Eigenkapitals. Der Buchwert des Unternehmens implodierte. Und das ist die Erklärung für den absurden Verlust von 13 Dollar pro Aktie, trotz 35 Dollar operativem Umsatz.
Okay, wow. Sie haben am absoluten Höhepunkt des Marktes eine völlig überteuerte Firma gekauft, die Musik hat aufgehört zu spielen und Sie mussten 500 Millionen Dollar an Luftschlosswert verbrennen. Wie beeinflussen diese massiven Verluste denn nun die langfristige Strategie? Wenn du als CEO so eine irre Summe in den Sand setzt, kannst du doch nicht am nächsten Morgen ins Büro kommen und sagen, so Leute, welches Unternehmen kaufen wir denn heute?
Nee, absolut nicht. Das Vertrauen des Kapitalmarktes war nachhaltig zerstört. Diese Abschreibung hat das Management regelrecht gezwungen, öffentlich Fehler einzugestehen und das Ruder brutal herumzureißen. Die langfristige Strategie hat sich von einer aggressiven Diversifikation in eine harte Überlebens- und Fokussierungsstrategie gewandelt. Der Plan, ein riesiges Imperium für alle möglichen Sportartikel aufzubauen, der ist tot.
Und was machen Sie stattdessen mit Sachen wie Marucci?
und prüft inzwischen völlig offen den Verkauf von Marucci und anderen Randbereichen, den sogenannten Non-Core-Assets. Es geht jetzt einzig und allein darum, das komplexe Gebilde wieder zu vereinfachen und sich auf das zu konzentrieren, was Fox eigentlich groß gemacht hat, nämlich Hochleistungsdämpfer.
Das ist Schadensbegrenzung pur. Wenn die Strategie jetzt also zurück zu den Wurzeln und Überleben lautet, wie stabilisiert das Management aktuell das operative Geschäft ganz konkret? Was passiert da in den Fabrikhallen und auf den Fluren der Hauptverwaltung, um dieses Bluten zu stoppen?
Das Team um CEO Mike Dennison agiert aktuell im absoluten Krisenmodus, das muss man so sagen. Es gibt da drei große Baustellen. Die erste ist die Kostenstruktur. Sie haben ein knallhartes 50 Millionen Dollar Kostenreduzierungsprogramm implementiert. Und parallel dazu justieren sie die Lieferkette dramatisch neu. Sie haben nämlich das Insourcing um fast 20% erhöht.
Warte mal, warum genau das? Insourcing, also Bauteile wieder selbst herzustellen, statt sie billig zuzukaufen? Das bindet doch extrem viel Kapital für Maschinen und Personal. Warum macht man das ausgerechnet mitten in einer solchen Krise?
Weil es die Abhängigkeit von genau den asiatischen Zulieferern senkt, die ja gleichzeitig zu Konkurrenten heranwachsen, wie wir das ja vorhin besprochen haben. Außerdem minimiert es geopolitische Risiken und mögliche Lieferkettenausfälle. Es kostet kurzfristig Geld, ja, aber erhöht langfristig die Marge und vor allem die Kontrolle über die Qualität, was für diesen Premium-Burggraben einfach unerlässlich ist.
Ah, okay.
Die zweite und wohl wichtigste Baustelle ist der Schuldenabbau. Und hier hat das Management tatsächlich massiv abgeliefert. Es ist ihnen gelungen, die drückenden Langfristschulden von ehemals 1,2 Milliarden auf 670 Millionen Dollar fast zu halbieren.
Wahnsinn, das verschafft natürlich enorm Luft bei den ganzen Zinszahlungen.
Nicht nur das, sie haben auch die Kreditlaufzeiten bis 2030 verlängert. Der Verschuldungsgrad, also das Verhältnis von Schulden zum operativen Gewinn, liegt jetzt bei 3,74x. Das ist zwar historisch für Fox immer noch recht hoch, aber es liegt sicher innerhalb der angepassten Covenants.
Lass uns das kurz für alle klären. Covenants sind quasi die roten Linien der Banken, richtig? Also wenn du als Unternehmen einen Kredit bekommst, sagen die Banken, dein Verschuldungsgrad darf niemals über einen Faktor von X steigen. Und wenn doch, können die Banken den gesamten Kredit sofort fällig stellen, was oft das direkte Todesurteil für ein Unternehmen bedeutet. Dass sie hier also wieder Luft haben, ist existenziell wichtig, oder?
Ganz genau. Die Gefahr einer plötzlichen Insolvenz durch gekündigte Kredite ist damit erstmal weitestgehend gebannt. Und dann gibt es noch eine dritte, sehr bemerkenswerte personelle Maßnahme. Der Finanzvorstand, also CFO Dennis Schemm, hat zusätzlich zu seinem Posten die operative Leitung der kriselnden Aftermarket Applications Group, der AAG, übernommen.
Ja, das habe ich in den Unterlagen gesehen und dachte echt, ich lese nicht richtig. Das ist ja so, als würde der Finanzminister eines Landes plötzlich auch noch das Verkehrsministerium leiten, nur um absolut sicherzustellen, dass keine Steuergelder mehr für völlig sinnlose Brücken ins Nichts verbrannt werden. Einerseits zeigt es ja, dass jetzt extrem kurze Wege herrschen und der Mann, der die Kasse bewacht, auch direkt die Ausgaben genehmigt. Aber andererseits schreit das doch nach einer absoluten Notsituation, wenn die Führungsebene derart ausgedünnt agieren muss.
Es ist definitiv ein klares Zeichen der Zeit. Wachstum und Marktanteile um jeden Preis sind in der AAG einfach passé. Ab heute diktieren Cashflow und eiserne Margendisziplin das Tagesgeschäft. Und diese Disziplin brauchen sie dringender denn je, denn sie kämpfen zusätzlich noch gegen massive externe Schocks.
Welche denn noch?
Wir reden hier über die neuen US-Importzölle. Diese Zölle belasten Fox im Jahr 2025 mit zusätzlichen 50 Millionen Dollar brutto. Das Management schafft es durch agile Preisanpassungen und Verlagerungen der Lieferkette gerade einmal, die Hälfte davon abzufedern. Die restlichen 25 Millionen Dollar fressen sich unweigerlich direkt in den operativen Gewinn.
Wahnsinn, das ist ja ein regelrechter, perfekter Sturm. Zölle, asiatische Konkurrenz, ein platzendes Fahrradmarkt und die Nachwehen einer desaströsen Milliardenübernahme. All diese Restrukturierungen, die Schuldenabbauten, die Kostensenkungen, das führt uns jetzt zur finalen und wichtigsten Frage für jeden, der diese Zahlen heute analysiert. Was bedeutet dieses ganze Drama denn nun für den zukünftigen Aktienwert? Denn wenn ich mir das Kurs-Gewinn-Verhältnis des KGV für 2025 ansehe, mit diesem 13-Dollar-Verlust pro Aktie, dann ist das doch schlicht nicht berechenbar.
Völlig richtig.
Das klassische KGV für 2025 ist mathematisch komplett wertlos, da der gigantische Verlust fast ausschließlich durch diese einmalige Goodwill-Abschreibung zustande kam. Um den echten Wert zu ermitteln, müssen wir uns die sogenannte normalisierte Ertragskraft betrachten.
Das heißt, wir tun für einen Moment so, als hätte es diesen Marucci-Kaufrausch, die Abschreibung und die Zölle nie in diesem extremen Ausmaß gegeben und schauen uns einfach isoliert an, was die Maschinen in den Fabriken eigentlich rein operativ an Geld abwerfen.
Genau das. Wenn wir all diese Sondereffekte herausrechnen und uns die historische, bereinigte Leistung des Kerngeschäfts ansehen, dann generiert Fox Factory einen normalisierten Gewinn von etwa 2,31 Dollar je Aktie. Das ist der wahre, unsichtbare Motor des Unternehmens.
Okay, 2,31 Euro.
Der aktuelle Aktienkurs wird vom Markt aber extrem pessimistisch bewertet und liegt derzeit bei etwa 17 Dollar. Wenn wir jetzt Szenarien auf diese 2,31 Dollar anwenden, dann wird es richtig spannend. Selbst in einem sehr konservativen Szenario, in dem der Markt dem Unternehmen künftig nur noch ein niedriges KGV von 14 zugesteht, läge der faire Wert bei 32,30 Euro.
Warte mal, das wäre ein Aufwärtspotenzial von fast 90%.
Exakt. Und im realistischen Basisszenario mit einem KGV von 18 lägen wir schon bei 41,60 Euro. Und wenn Sie jemals wieder in den alten Glanz zurückkehren, historisch lag das KGV in Boomphasen bei 23, dann sprechen wir von einem Wert jenseits der 53 Dollar.
Aber Moment, da muss ich jetzt echt massiv gegenhalten. Diese ganzen schönen Berechnungen mit 2,31 Dollar Gewinn pro Aktie basieren doch auf der extrem riskanten Annahme, dass Fox Factory diesen gigantischen Turnaround wirklich schafft. Was, wenn diese mickrige Marge von 3%, die wir 2025 sehen, einfach das neue Normal ist? Wenn die asiatischen Konkurrenten den Aftermarket dauerhaft ruinieren und sich der Fahrradmarkt in den nächsten 5 Jahren überhaupt nicht erholt? Dann generieren die keine 2,31 Dollar Gewinn, sondern kratzen jahrelang an der Nulllinie. Und in diesem Fall ist deine konservative 32 Dollar Bewertung eine reine Illusion und die Aktie ist bei 17 Dollar exakt richtig, vielleicht sogar noch zu teuer bewertet.
Das ist der absolute Inbegriff der Value Trap. Ja? Der Bärenfall, den du da gerade skizzierst, argumentiert genau so. Es gab einen strukturellen Reset, das Geschäftsmodell ist dauerhaft beschädigt, die hohen Margen kommen nie wieder. Wer das glaubt, der darf diese Aktie auf keinen Fall anfassen.
Eben.
Aber lass uns auch auf die Argumentation der Bullen schauen, die hier die große Deep-Value-Chance sehen. Der Bulle sieht nämlich, dass der Umsatz stabil bei 25 Dollar pro Aktie liegt. Fox baut und verkauft also weiterhin massenhaft gefragte Produkte. Das Kerngeschäft an sich ist gesund. Und jetzt greift der operative Hebel. Wenn der Umsatz stabil bleibt, das Management aber durch das 50-Millionen-Kostenprogramm die Ausgaben senkt, durch den Schuldenabbau die Zinslast drückt und defizitäre Sparten abstößt, dann schnellt der Nettogewinn exponentiell nach oben. Selbst ohne großes Marktwachstum. Das ist reine Mathematik der Fixkostendegression. Und wenn dieser Hebel greift, ist die Aktie bei 17 Dollar massiv unterbewertet.
Zusammengefasst schauen wir hier also auf ein super faszinierendes Turnaround-Szenario, ein Unternehmen mit exzellenter Ingenieurskunst und tiefen Burggräben bei den großen Autobauern, das durch pure Management-Hybris und unglückliches Timing bei Übernahmen fast erstickt wäre. Der Müll wird jetzt mühsam aus den Bilanzen geräumt, Schulden werden getilgt, Kosten gedrückt. Das Potenzial für eine Verdopplung oder Verdreifachung des Aktienwertes ist absolut vorhanden, steht und fällt aber unabdingbar mit der Frage, ob CEO Mike Dennison die Margen in der Realität wieder in den zweistelligen Bereich hieven kann.
Das ist die finanzielle Essenz, super zusammengefasst. Aber ich möchte dir und den Zuhörern zum Abschluss noch einen völlig anderen Blickwinkel mitgeben. Einen, der gar nicht in den Bilanzen von 2025 steht, sondern von der reinen Physik diktiert wird.
Oh, okay. Physik.
Ja. Wenn wir über die Zukunft des Aktienwerts spekulieren, müssen wir uns den globalen Markt für E-Bikes und Elektrotrucks ansehen. Prognosen gehen fest davon aus, dass sich allein der E-Bike-Markt bis 2035 auf über 135 Milliarden Dollar mehr als verdoppeln wird.
Mhm. Aber ein E-Bike braucht zwar auch eine Gabel, klar, aber warum sollte das jetzt die Margen von Fox Factory retten?
Wegen des Gewichts. E-Bikes sind durch die ganzen Batterien und Motoren dramatisch schwerer als konventionelle Fahrräder. Und das gilt genauso für E-Trucks wie den Rivian R1T im Offroad-Sektor. Viel mehr Gewicht, gepaart mit höheren Geschwindigkeiten, bedeutet eine exponentiell höhere mechanische Belastung für das Fahrwerk.
Ah, ich verstehe, worauf du hinaus willst.
Das ändert die Spielregeln komplett. Eine High-End-Dämpfung, extrem steife Materialien und smarte elektronische Ventile, wie das Live Valve, sind bei diesen Gewichten einfach kein luxuriöses Gimmick mehr für Profisportler. Sie werden zu einer physikalischen Notwendigkeit für den breiten Massenmarkt, um diese tonnenschweren Geschosse überhaupt noch sicher kontrollieren zu können. Der Trend zur Elektrifizierung spielt Fox Factory mit seiner tiefen Ingenieurs-DNA, also technologisch, massiv in die Karten.
Wow, das ist eine extrem faszinierende Perspektive, um das Ganze abzurunden. Die Physik treibt den Markt quasi von selbst in die Arme von Fox Factory. Vorausgesetzt natürlich, sie überleben ihre eigenen strategischen Bilanzfehler der letzten Jahre. Wenn du das nächste Mal einen Ford Raptor auf der Straße brüllen hörst oder jemand mit einem wuchtigen E-Mountainbike auf dem Trail an dir vorbeizieht, denk einfach mal an die Dämpfer, denk an die verdampften 62% Buchwert und behalte im Hinterkopf, dass hier gerade einer der spannendsten Turnarounds der gesamten Industrie läuft. Behalt den E-Bike-Markt in diesem Kontext unbedingt weiter im Auge. Das war unsere Analyse für heute. Danke, dass du dir die Zeit für diesen tiefen Einblick genommen hast. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder spannendes Material entschlüsseln. Bleibt am Ende eigentlich nur die Frage an dich. Würdest du das Risiko bei $17 eingehen oder wartest du lieber an der Seitenlinie, bis sich der Staub in den Büchern komplett gelegt hat?